Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Der Preisüberwacher schützt Junge und Rentner. Ihre Generalabonnemente für den öffentlichen Verkehr werden nicht teurer. Auch der Letzte kommt vors Tribunal. Mit der Verhaftung von Goran Hadžić sind alle mutmaßlichen Kriegsverbrecher des Jugoslawien-Konflikts gefasst. Cameron erklärt sich im Parlament. Der britische Regierungschef redet in diesen Minuten zu seiner Rolle in der Abhöraffäre. Und um 13 Uhr.
Citoyennes, citoyens, victoire!
Als der Kanton Jura auf die Welt kam, unsere Sommerreihe Wendepunkte. Rendezvous am Mikrofon ist Gurdin Vinzenz. Zuerst das Neueste und Wichtigste im Überblick, die Nachrichten mit Raphael von Matt.
Der Preisüberwacher genehmigt die höheren Bahn- und Bustarife, die ab Dezember gelten sollen, die meisten jedenfalls. Die Preise von Generalabonnementen für Junioren, für Studierende und Senioren können hingegen nicht erhöht werden. Dies haben der Preisüberwacher und der Verband Öffentlicher Verkehr vereinbart. Damit würden die Preise im kommenden Dezember um durchschnittlich 1,2 statt um 1,5% erhöht. Generell teurer wird Bahnfahren in der ersten Klasse, sowohl mit Generalabonnement als auch mit Einzelbilleten. In der zweiten Klasse steigt der Preis des Generalabonnements für Erwachsene. Der letzte gesuchte mutmaßliche serbische Kriegsverbrecher ist gefasst. Goran Hadžić sei in den Wäldern nördlich von Belgrad festgenommen worden. Das hat Serbiens Präsident Boris Tadic bestätigt. Hadžić war 2004 vom Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien angeklagt worden. Dem 52-Jährigen werden Verbrechen während des Bürgerkriegs in Kroatien in den 90er Jahren vorgeworfen. In London läuft die Anhörung von Premierminister David Cameron vor dem britischen Parlament. Wenige Stunden vor der Anhörung gab es bereits wieder neue Informationen zum Abhörskandal. Eine Kommission, die den Fall bereits seit Januar untersucht, hat einen Bericht veröffentlicht. Im Bericht erhebt die Kommission Vorwürfe gegen Murdoch und die Londoner Polizei. Sie hätten in den Jahren 2005 und 2006 erste Untersuchungen zum Abhörskandal behindert. Die Kommission hatte den Bericht bewusst heute Vormittag vorgelegt. In Somalia herrscht wegen der Dürre eine Hungersnot. Das hat die UNO nun offiziell erklärt. Eine Hungersnot wird dann ausgerufen, wenn mehr als 30% der Kinder in einem Gebiet unterernährt sind und wenn täglich 2 von 10.000 Menschen wegen Hungers sterben. In Somalia sind aktuell 3,7 Millionen Menschen von der Krise betroffen. Am Horn von Afrika leiden die Menschen unter der schlimmsten Dürre seit 60 Jahren. Die UNO fordert 300 Millionen Dollar für den Kampf gegen den Hunger. Im Prozess gegen drei Öko-Extremisten in Bellinzona hat der Staatsanwalt die Strafanträge gestellt. Er verlangt 3 bis 3,5 Jahre Gefängnis. In allen Anklagepunkten sei der Tatbestand erfüllt. Es geht um die Vorbereitungen einer Brandstiftung und um Sprengstoffdelikte. Die Angeklagten sollen vor rund einem Jahr einen Anschlag auf das IBM-Nanotechnologiezentrum in Rüschlikon geplant haben. Das Urteil des Bundesstrafgerichtes wird am Freitag erwartet. Im Münstertal im Kanton Graubünden werden essbare Abfälle besser geschützt vor Bären auf Nahrungssuche. So werden Komposthaufen und Deponien in der Nähe von Siedlungen entweder eingezäunt oder ganz aufgehoben. Dadurch soll verhindert werden, dass die an sich scheuen Bären in bewohntes Gebiet vordringen und sich an die Menschen gewöhnen, wie vor 3 Jahren. Damals wurde der Bär JJ3 erlegt, weil er die Scheu vor Menschen verloren hatte. Die Verantwortlichen des Pilotprojekts im Münstertal haben eine positive erste Bilanz gezogen. Seit 2010 sei es zu keinen Schäden durch Bären gekommen. In China werden immer mehr Einzelheiten über eine Ölpest im Gelben Meer bekannt. Auslöser ist ein Leck auf einer Ölbohrinsel eines US-Konzerns. Die chinesischen Behörden sprechen von einem Ölteppich, der die Größe von 4.300 Quadratkilometern hat. Das entspricht etwa der Fläche der Zentralschweiz. Lange wurde die chinesische Öffentlichkeit nicht darüber informiert. Erst Einträge in Internetblogs brachten den Unfall ans Licht. Nun ist das Ausmaß auch an der Küste sichtbar. Laut der chinesischen Nachrichtenagentur ist Öl an einem Badestrand entdeckt worden. Der Betreiber der Ölplattform sagt, das Leck sei inzwischen gestopft. In den USA soll das bundesrechtliche Verbot von gleichgeschlechtlichen Ehen aufgehoben werden. Dafür hat sich Präsident Barack Obama ausgesprochen. Die Zulassung von Ehen zwischen Partnern des gleichen Geschlechts muss noch von den beiden Kammern des amerikanischen Parlaments gutgeheißen werden. Ein Bundesgesetz, das Präsident Bill Clinton 1996 unterzeichnet hatte, definiert die Ehe heute als Bund zwischen Mann und Frau. Es gibt aber einzelne US-Bundesstaaten, die gleichgeschlechtliche Ehen oder zivile Partnerschaften bereits jetzt zulassen.
12.35 Uhr. In London erklärt sich Regierungschef Cameron wegen der Abhöraffäre im Parlament. Wir schalten zu unserem Korrespondenten noch vor eins hier im Rendezvous. Andere Themen: GA-Preise. Immerhin Junge und Alte kommen ungeschoren davon. Mühleberg. Die Kraftwerkbetreiber hätten Hochwasserdaten falsch interpretiert, sagen Experten. Bär und Mensch. Langsam arrangieren sie sich, zeigt unser Bericht aus Graubünden. Apple. Das iPhone lässt die Gewinne explodieren, aber die Konkurrenz schläft nicht. Und um eins, am 24. September 1978 sagte das Volk mit 82% der Stimmen Ja zum Kanton Jura. Das war das versöhnliche, vorläufige Ende einer jahrelangen, leidvollen, alles andere als versöhnlichen Geschichte.
Das Schweizer Volk hat diesem neuen Gliedstaat die eigene politische Substanz zuerkannt, um fortan als Kanton Freuden und Leiden der Eidgenossenschaft mitzutragen.
Der damalige Bundesrat Kurt Furgler, Originalaufnahmen von jedem denkwürdigen Abstimmungssonntag. Um eins, zuerst aber alles zu Börseverkehr und nassem Sommerwetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.928 Punkten plus 0,5%. Der Euro wird zu 1.1668 gehandelt, der Dollar zu 82,16 Rappen. Das Wetter. Am Nachmittag gibt es vor allem im Osten und in den Bergen noch Schauer. Von Westen her zeigt sich aber auch zeitweise die Sonne. Es bleibt kühl bei 18 Grad. Im Tessin und Misox ist es mit Nordföhn oft sonnig und die Temperaturen steigen auf 25 Grad. Morgen Donnerstag ist es vor allem im Osten noch teilweise sonnig. Aus Westen setzt aber bald wieder Regen ein. Die Schneefallgrenze liegt bei rund 2300 Metern. Am Freitag geht es wechselhaft weiter, mit sonnigen Abschnitten, aber auch mit Regengüssen. Es bleibt kühl bei 19 Grad. Im Süden ist es häufiger sonnig und nur selten nass bei 25 Grad. Verkehrsinfo Deres von 12.38 Uhr. Auf der Nord-Süd-Achse rund 4 Kilometer Stau und eine Wartezeit von etwa 30 Minuten vor dem Gotthardtunnel in Richtung Süden. Die Autobahneinfahrt Göschenen ist gesperrt.
Entwarnung also für Junge und Senioren. Bei der nächsten SBB-Preiserhöhung werden sie verschont. Alle anderen werden aber nächstes Jahr tiefer in die Tasche greifen müssen. Aufschlagen werden vor allem die erste Klasse und die Generalabonnemente. Sascha Buchbinder mit den Einzelheiten.
Die Preiserhöhungen hatte der Verband Öffentlicher Verkehr VÖV bereits im Mai angekündigt. Auf Betreiben des Preisüberwachers werden nun die Junioren und Senioren von Aufschlägen verschont. VÖV-Direktor Ueli Stückelberger kann mit den beiden Ausnahmen gut leben.
Ja, diese Einigung ist nicht ganz zufällig. Wir haben ein großes Interesse, dass die Jugend einen guten Zugang zum öffentlichen Verkehr hat. Und bei den Senioren, das gibt es andere Gründe, ist zum Teil auch so, dass ein Großteil der Senioren nicht gerade zu den Stoßzeiten in den Hauptverkehrszeiten in die Hauptrichtungen verkehren.
Wichtiger für Stückelberger ist, dass der Preisunterschied zwischen erster und zweiter Klasse gutgeheißen wurde. Erstklassfahrten schlagen generell um etwa 3% auf. Die Generalabonnemente werden in der zweiten Klasse um 50, in der ersten um 200 Franken teurer.
Diese Preiserhöhung ist nur etwa im Umfang der Teuerung. Für die Jahre, die daran folgen werden, haben wir aufgezeigt, dass wir etwa im Schnitt 3% die Preise anheben müssen. Dies nicht zuletzt, weil der Bund eben die Trassenpreise erhöht und dadurch alle Kunden und Kundinnen mehr an die Eisenbahninfrastruktur zahlen müssen.
Heißt, die Preisrunde für 2012 ist die letzte moderate Preiserhöhung. Mittelfristig werden die Preise richtig in Fahrt kommen, was dazu führt, dass die Tickets bis 2018 um 27% teurer werden. Das ganze Preisgefüge des öffentlichen Verkehrs steht derzeit auf dem Prüfstand. Da ist zum einen die Überprüfung durch Preisüberwacher Stefan Meyerhans, der von den SBB seit längerem eine Erklärung für die sogenannten Distanzzuschläge fordert. Es geht um den Verdacht, dass die SBB bereits rentable Strecken wie etwa Bern-Zürich verteuern, um mehr einzunehmen. Das Ergebnis dieser Überprüfung ist noch offen. Da ist zum anderen der VÖV, der über neue Modelle für das populäre Generalabonnement nachdenkt. Und da ist Bundesrätin Doris Leuthardt, die die Bahnkunden generell stärker an den Kosten beteiligen will. Machen die alljährlichen kleinen Preissteigerungen in diesem Umfeld überhaupt Sinn? Preisüberwacher Stefan Meyerhans hat keine Möglichkeit, dem VÖV einen Marschhalt zu verordnen.
Insofern muss auch hier die Branche selber entscheiden, inwieweit sie das in uns unterbreiten will oder nicht. Und wir machen dann unsere Aufgabe und unsere Pflicht, das auf Kosten hin zu überprüfen.
Und wo der Preisüberwacher nur die Kostenwahrheit überprüfen kann, bleibt ihm bloß die Feststellung, dass die Teuerung Preiserhöhungen rechtfertigt. Jahr für Jahr.
Seine Verhaftung war eine Bedingung der EU für die weitere Annäherung an Serbien. Jetzt ist Goran Hacic gefasst. Damit ist der letzte vom UNO-Jugoslawien-Tribunal in Den Haag angeklagte mutmaßliche Kriegsverbrecher in Haft. ARD-Südosteuropa-Korrespondent Andreas Meyer-Feist über den Mann, der während des Bürgerkriegs in Kroatien in den 90er Jahren für Tod und Terror verantwortlich gewesen sein soll.
Schon einmal wollte ihn die serbische Polizei verhaften, in seinem Haus in der nordserbischen Provinzstadt Novi Sad. Doch Goran Hadzic war untergetaucht, wenige Stunden nachdem das UNO-Kriegsverbrechertribunal eine Anklageschrift gegen ihn veröffentlicht hatte. Das war 2004. Jahrelang bemühte sich die ehemalige Chefanklägerin Carla Del Ponte vergeblich um seine Festnahme, immer wieder begleitet von Appellen an die serbische Regierung und von der Vermutung, dass Hadzic einflussreiche Beschützer in Belgrad haben muss.
It is extremely important that Belgrade cooperate with us and it must be a full cooperation.
Volle Kooperation mit dem Kriegsverbrechertribunal bedeutete, die drei wichtigsten Angeklagten auszuliefern, neben Karadzic und Mladic auch Goran Hadzic. Die Ankläger werfen Hadzic vor, hunderte Zivilisten ermordet und ganze Dörfer zerstört zu haben. Der ehemalige Präsident der selbsternannten serbischen Republik Krajina in Kroatien soll außerdem Zehntausende Kroaten deportiert haben. Das alles während des Kroatienkrieges von 1991 bis 1995. Damals versuchten serbische Freischärler mit Unterstützung von Belgrader Truppen, die kroatische Krajina unter ihre Kontrolle zu bringen. Goran Hadzic rief die international nicht anerkannte Republik Serbische Krajina aus und machte sich selbst zum Staatschef. Die kroatische Bevölkerung wurde misshandelt und vertrieben. In der kroatischen Grenzstadt Vukovar wurden in einem abgelegenen Landhaus mehr als 200 kroatische Gefangene ermordet, die zuvor aus einem Krankenhaus transportiert worden waren. Auch für dieses Massaker soll Goran Hadzic laut Anklage in Den Haag verantwortlich sein. Außerdem für Folterungen in Gefangenenlagern und Plünderungen. Eine kroatische Großoffensive beendete die serbische Übermacht erst nach jahrelangen Kämpfen. Die Folgen des Krieges sind bis heute zu spüren. Die kroatische Krajina war seit jeher auch von Serben bewohnt. Vertreibungen gab es während des Krieges auf beiden Seiten. Während die Kroaten längst wieder zurückgekehrt sind, tun sich die Serben schwer mit einer Heimkehr in die einst von serbischen Freischärlern um Goran Hadzic mörderisch eroberte Krajina. Nur die Hälfte der mehr als 200.000 Serben ist nach Kroatien zurückgekehrt.
Wieder werden Zweifel laut an der Sicherheit des Atomkraftwerks Mühleberg. Mühleberg muss, wie die anderen Schweizer Atomkraftwerke auch, ein Hochwasser bewältigen können, das alle 10.000 Jahre auftreten könnte. Das ist die Vorgabe der Aufsichtsbehörde ENSI, des Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorats. Jetzt kritisieren Wissenschaftler die Kraftwerkbetreiberin BKW, konkret die Berechnungen für ein solches Extremereignis. Und die Kritik kommt ausgerechnet von jenem Büro, das der BKW die Grundlagen für ihre Risikoeinschätzung lieferte. Inlandredaktor Oliver Washington.
Da ist zunächst das Berner Umweltbüro Geo7. Dieses hat im Jahr 2007 für den Kanton Bern eine Studie zu extremen Hochwassern verfasst. Dabei hat GEO7 auch mit den Berner Kraftwerken BKW zusammengearbeitet. Konkret habe GEO7 ausgehend von einem 48-stündigen Dauerregen im Einzugsgebiet der Aare berechnet, wie viel Wasser die Aare bei Mühleberg runterfließen würde, sagt Geschäftsführer Peter Mani.
Und diese Daten haben wir der BKW übergeben. Und die haben sie dann gleichgesetzt dem 10.000-jährlichen Ereignis.
Der zuständige Fachmann der BKW bestätigt, dass die BKW ein Hochwasser als Folge eines 48-stündigen Dauerregens mit einem 10.000-jährlichen Extremhochwasser gleichsetzt. Ein solches muss das AKW Mühleberg sicher überstehen können. Nun aber sagt ausgerechnet Peter Mani vom Berner Umweltbüro, für die Berechnung eines solchen Extremhochwassers müssten weitere Faktoren berücksichtigt werden. Beispielsweise, wie sich der Wasserstand verändert, wenn es ausgerechnet während der Schneeschmelze zu extremen Niederschlägen kommt oder wenn beispielsweise ein Erdrutsch die Aare vorübergehend staut und dieser künstliche Damm dann bricht. Warum aber hat die BKW solche Ereignisse nicht mit berücksichtigt? Thomas Staffelbach.
Man kann natürlich immer Ereignisse konstruieren, die zu höheren Abflüssen und höheren Pegeln führen, muss ich aber immer auch die Frage von der Wahrscheinlichkeit stellen. Also ich kann durchaus ein Ereignis konstruieren, das einen höheren Abfluss bietet, aber das ist dann so unwahrscheinlich, dass es eben nicht mehr betrachtet werden muss.
Ob dieser Aussage schütteln andere Experten lediglich den Kopf. Severin Schwab vom Umweltbüro Geotest beispielsweise bestätigt, dass bei der Berechnung von extremen Hochwasserereignissen zusätzlich zum Niederschlag weitere Faktoren berücksichtigt werden müssen. Schwab erwähnt ein Beispiel.
Seitliche Rutschungen, die zu teilweisem oder ganzem Aufstau des Gerinnes führen können, das sind so wichtige Systemkomponenten. Es gibt auch noch weitere, die man berücksichtigen müsste. Aber kurz gesagt, es ist wichtig, dass man nicht nur den Niederschlag als Systeminput anschaut, sondern eben solche Systemkomponenten mit berücksichtigt.
Und der Umwelthistoriker Christian Pfister von der Universität Bern erwähnt, dass im 15. Jahrhundert ein dreitägiger Dauerregen kombiniert mit der Schneeschmelze in Basel zu einem Jahrtausendhochwasser geführt habe. Dieses Wissen müsse berücksichtigt werden, fordert Pfister und sagt zu den Berechnungen der BKW.
Ich kann das nicht nachvollziehen, auch die Art und Weise, wie diese Schätzungen gemacht worden sind. Immerhin hängt das Schicksal des ganzen Landes davon ab, ob das seriös gemacht wird oder nicht.
Sollten diese Experten recht haben, sind ernsthafte Zweifel an der Sicherheit des Atomkraftwerks Mühleberg bei Hochwasser angebracht. Die BKW selber ist überzeugt, dass Mühleberg ein 10.000-jährliches Hochwasserereignis überstehen würde. Nun ist das ENSI an der Reihe. Das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat hat nach der Katastrophe in Fukushima eine erneute Überprüfung dieser Berechnungen angesetzt. Das ENSI will sich erst Ende August dazu äußern. Es hat genau diese Berechnungen der BKW aber bereits einmal überprüft. Das war beim nun sistierten Gesuch für ein neues Atomkraftwerk. Damals akzeptierte das ENSI diese Berechnungen. Man darf gespannt sein, ob es wieder zum gleichen Schluss kommt.
Seit 6 Jahren streift immer mal wieder ein Bär durch Graubünden. Das sorgte zu Beginn für großes Aufsehen. Wütende Bauern beklagten sich über gerissene Schafe und die Menschen trauten sich nicht mehr in den Wald. 2008 wurde mit JJ3 sogar ein Bär aus Sicherheitsüberlegungen abgeschossen. Vor einigen Wochen ist im Engadin wieder ein Bär aufgetaucht. Das sorgt zwar nicht für Freude im Tal, aber die Aufregung hält sich in Grenzen. Es scheint, als gewöhnten sich Mensch und Bär langsam aneinander. Graubünden-Korrespondentin Sarah Hauschild war im Engadin und im Münstertal.
Am Dorfrand, versteckt zwischen knorrigen Lärchen, steht der Spielplatz von Santa Maria. Am Tag treffen sich hier Familien zum Picknick. In der Nacht könne auch ein Bär vorbeikommen, sagt der einheimische Bärenexperte Toni Theus, während er auf einen braunen Plastikkübel zeigt.
Ja, das ist jetzt eben so ein bärensicherer Abfallkübel, den wir aus Italien gepostet haben. Der hat einen einfachen Verschluss, wo man drehen muss und dann kann man den Deckel auflupfen. Und nachher, wenn man das Zeug drin hat, kann man ihn fallen lassen und dann verschließt er sich wieder. Und der Bär, das haben wir ausprobiert, ist nicht im Stand, den Kübel zu öffnen.
auf Spiel- und Grillplätzen entlang der Kantonsstraße. Überall im Münstertal stehen heute bärensichere Abfallkübel. So will man verhindern, dass sich Bären an Abfall vergreifen und die Scheu vor den Menschen verlieren. Auch die Bienenhäuser im Tal sind mit elektrischen Zäunen geschützt. Viele Schafherden werden inzwischen von Hunden bewacht. Das Münstertal ist seit kurzem ein Biosphärenreservat. Es fließen reichlich Bundesgelder, Natur pur ist angesagt. Das Engagement für den Bären sei daher Ehrensache, sagen die Verantwortlichen des Naturparks. Wie aber sieht es die Bevölkerung? Bei diesen Männern am Stammtisch löst die Frage unterschiedliche Reaktionen aus.
Jeder weiß, wir könnten immer wieder einen Bär haben, wo kommt aus dem Südtirol, und die Leute tun sich daran gewöhnen. Also es ist nicht mehr, es ist keine Sensation mehr.
Man weiß, dass er eigentlich überhaupt nicht bleibt, und dann hat man eigentlich keine grosse Angst mehr. Man hofft immer, er geht weiter und dass er dann irgendwo vielleicht abgeschossen wird oder einfach verschwindet wieder, wo er gekommen ist.
Und nicht nur am Stammtisch von Santa Maria, sondern auch im nahen Unterengadin beschäftigen sich die Menschen mit dem Grossraubtier. Erst vor ein paar Wochen ist dort wieder ein Bär eingewandert. Nur ein einziger Jäger konnte ihn beobachten. Man hat aber Spuren gefunden und gerissene Schafe. Seit sie davon gehört haben, nehmen diese beiden Engadinerinnen immer eine Glocke mit auf ihren Morgenspaziergang. Während sie an steilen Hängen Alpenrosen sucht, läutet die Schwester kräftig mit der Glocke. Mit Humor und Glockengeläut wissen sich diese Frauen zu helfen. Auch die Tourismusorganisationen geben sich mehrheitlich gelassen. Zurück im Münstertal sagt Gabriela Binkert vom Biosphärenreservat, man habe heute nur noch vereinzelte Absagen von verängstigten Touristen. Aber vermarkten werde man den Bären trotzdem nicht.
Positiv oder dass wir jetzt profitiert haben wegen dem Bär, das könnte ich jetzt so nicht sagen. Und das ist auch besser so, weil sonst hätten wir einen Bärentourismus und das wollen wir absolut nicht.
Der Bär soll ein Symbol für die intakte Natur sein, aber keine Touristenattraktion, die Lärm und Rummel ins Tal bringt. Erfahrungen und Präventionsarbeit tragen erste Früchte. Weniger hoch gehen die Emotionen aber vor allem, weil die letzten Bären in der Region sehr scheu waren. Experten glauben, dass mindestens eine Generation vergehen muss, bis sich Mensch und Bär richtig aneinander gewöhnen. Oder, wie es der Bündner Jagdinspektor Georg Brosi sagt,
ich glaube, wir sind immer noch in einer Phase, wo wir lernen, wo wir schauen müssen, ob das überhaupt funktioniert, ob ein Bär überhaupt in unsere Gegend hineinpasst oder ob am Schluss die Bevölkerung sagt, nein, das wollen wir nicht haben. Aber bis dato kann man sagen, dass scheuche Bären durchaus eine Chance haben, relativ wild zu leben bei uns, relativ unentdeckt zu leben. Gerade die gegenwärtige Situation zeigt eigentlich, dass der Bär praktisch nicht wahrgenommen wird von der Bevölkerung.
Sagt Georg Brosi, der Bündner Jagdinspektor. Rendezvous 5 vor 1. Steve Jobs und sein Apple-Konzern haben es wieder mal allen gezeigt. 82% mehr Umsatz, 125% mehr Gewinn. Der Konzern mit dem angebissenen Apfel im Logo hat im letzten Quartal so viel verdient wie noch nie und so auch die kühnsten Erwartungen der Finanzwelt übertroffen. Kaum erscheint ein neues iPhone oder iPad auf dem Markt, reißen sich die Konsumenten auf der ganzen Welt darum. Was ist das Geheimnis des Apple-Erfolgs? Antworten von Wirtschaftsredaktor Martin Stucki.
Wer den Erfolg von Apple nur mit dem Marketing, der Werbung und dem daraus entstandenen Image der Produkte mit dem Apfel erklären will, wer also die Auffassung vertritt, Apple schaffe Bedürfnisse, nur um sie befriedigen zu können, der greift zu kurz. Uwe Neumann, spezialisiert auf Technologiefirmen bei der Großbank Credit Suisse, fasst das Erfolgsgeheimnis der Apple Crew um Steve Jobs so zusammen.
Geheimnis ist, dass sie zur richtigen Zeit das Bedürfnis der Kunden, mobil auf das Internet zugreifen zu können, mit der Einführung des Smartphones und dann mit dem iPad genau das Bedürfnis getroffen haben.
Apple habe entdeckt, dass ein PC im Arbeitszimmer oder im Schlafzimmer der Wohnung wenig bringt, wenn das Internet in der Küche, in der Stube oder im Café und im Zug genutzt werden soll. Kommt dazu, dass Apple, so Neumann und andere Experten, bei der Entwicklung seiner mobilen Internetgeräte wie iPhone oder iPad strikt an die Kunden und nicht an die eigenen Ingenieure gedacht habe. Anders gesagt, Apple habe in seinen Geräten vielleicht nicht die beste Kamera, nicht das beste Display und nicht die besten Lautsprecher verbaut, aber es passe eben alles zusammen und sei einfach in der Handhabung, sagt Neumann.
Dass sie die gleiche Erlebniswelt vorfinden, die zudem auch noch sehr gut miteinander kombinierbar ist und miteinander verbunden ist.
Dazu kommt tatsächlich ein gutes Marketing, das den Apple-Produkten den Hauch eines Luxusguts verpasst. Auch wenn sich der Konzern immer mehr in die Massenmärkte vorwagt. Früher ausschließlich in speziellen Apple-Shops zu haben, sind die Geräte mittlerweile auch beim Großverteiler und Billigdiscounter erhältlich. Was dem Erfolg offenbar nicht abträglich ist. Damit ändert sich allerdings auch das Image von Apple. Und ob auch beim nächsten iPhone oder dem nächsten iPad wieder Leute vor den Apple-Läden campieren werden, um es als erstes zu ergattern, ist nicht mehr so sicher.
Wenn man den Massenmarkt bedient, muss man natürlich auch höhere Kapazitäten, Verkaufskapazitäten anbieten und dann würden die Schlangen wahrscheinlich nicht mehr so lang sein.
Kommt dazu, dass die Konkurrenz nicht schläft. Andere Hersteller versuchen den Apple-Erfolg zu kopieren und mit ihren eigenen Geräten auf den Markt für mobiles Internet zu drängen. Bisher mit begrenztem Erfolg. Deshalb sehen die Finanzanalysten auch weiterhin steigende Umsatzzahlen für den Konzern. Allerdings dürfe sich Apple nicht auf den Lorbeeren ausruhen. Sonst könnte es in ein paar Quartalen ein bitteres Erwachen geben.
Nur wenige Skandale haben in den letzten Jahren die britische Öffentlichkeit dermaßen aufgewühlt wie die Affäre um die illegalen Praktiken der Journalisten von Rupert Murdoch. Gestern musste sich der Medienmogul vor einem Parlamentsausschuss Asche aufs Haupt streuen und in diesen Augenblicken steht Regierungschef Cameron vor dem Unterhaus und muss wegen seiner Nähe zu Murdoch-Leuten Red und Antwort stehen. Er sprach unter anderem über seinen ehemaligen Regierungssprecher Coulson und betonte, wenn dieser, der bei News of the World gearbeitet habe, ihn angelogen habe, dann ja, dann würde er sich entschuldigen.
But if it turns out I've been lied to, that would be a moment for a profound apology. And in that event, I can tell you I will not fall short. My responsibilities are for hiring him and for the work he did in Downing Street. On the work he did, I will repeat, perhaps not for the last time, that his work at Downing Street has not been the subject of any serious complaint. And of course he left months ago.
Aber, sagte Cameron weiter, er sei nur dafür verantwortlich, was Coulson als Regierungssprecher gemacht habe und der habe bei ihm einen guten Job gemacht. Zugeschaltet ist jetzt unser Großbritannien-Korrespondent Martin Aliot. Martin Aliot, Sie verfolgen die Ausführungen Camerons. Hat Cameron denn auch konkrete Konsequenzen angekündigt, die er aus der Affäre ziehen will?
Ja, es geht um mehr Offenheit und eine Entflechtung einerseits zwischen der Presse, den Medien insgesamt und der Polizei, andererseits aber auch zwischen den Politikern und den dominanten Medienorganisationen. Wir haben erstmals auch die Zusammensetzung einer Expertengruppe gehört, die den Richter beraten werden, der dieses ganze Dreieck genauer untersuchen wird in den nächsten 12 Monaten. Und diese Experten machen einen guten unabhängigen Eindruck. Cameron hat auch davon gesprochen, man müsse die Kompetenz der Polizei, Untersuchungen in ihre eigene Fehlbarkeit zu führen, überprüfen, dass also Kräfte von außen zugezogen werden. Auch das Beförderungssystem innerhalb der Polizei soll neu überdacht werden.
Und wie wirkt Cameron auf Sie? Ist sein Auftritt im Parlament überzeugend?
Wenn ein Premierminister in einer Krise, einer Sachfrage, die Hälfte einer Unterhauserklärung seinem eigenen Verhalten und den Vorwürfen der eigenen Befangenheit widmen muss, dann merkt man ziemlich rasch, dass er in der Defensive ist, dass es auch um seine eigene Person geht. Camerons persönliches Auftreten ist wie immer souverän, aber die Abgeordneten werden das schon registriert haben, dass es auch um seine Person geht.
Wie schätzen Sie die Position Camerons ein? Ist er wegen des Murdoch-Skandals politisch sehr angeschlagen?
Angeschlagen glaube ich schon. Ich glaube, er war nicht anders als seine Vorgänger von der Labour-Partei, insbesondere Tony Blair, aber auch Gordon Brown, der das heute bestreitet. Er war viel zu nahe an den Managern und den Chefredakteuren des News of the World-Konzerns, also des britischen, des News International-Konzerns, also des britischen Armes von Rupert Murdoch Medienimperium. Und dass er so enge gesellschaftliche und berufliche Beziehungen zu diesen Leuten pflegte, das wird ihm jetzt zum Verhängnis. Ich glaube nicht, dass er darüber stürzen wird, aber seine Autorität ist derzeit angeschlagen.
Danke für diese Informationen. Martin Aliot verfolgt für uns die Rede von David Cameron im britischen Parlament. Plus eins hieß es 1978-79. Mit der Jura-Gründung bekam die Schweiz ihren 23. Kanton. Das Thema gleich in unserer Reihe Wendepunkte im ersten und vierten nach den Schlagzeilen dieses Mittags. Raphael von Matt.
Die Bahnbilete werden definitiv teurer, aber nicht alle. Die Generalabonnemente für Junioren, für Studierende und Senioren bleiben gleich teuer. Das hat der Preisüberwacher entschieden. In Serbien ist der letzte gesuchte mutmaßliche Kriegsverbrecher gefasst. Goran Hadžić wurde nördlich von Belgrad festgenommen. Er soll für das Massaker von Vukovar verantwortlich sein. In London muss David Cameron dem Parlament im Abhörskandal Red und Antwort stehen. Dabei verteidigt sich der Regierungschef, er sei sich keiner Schuld bewusst. Verkehrsinfo DRS von 13.01 Uhr. Auf der Nord-Süd-Achse rund 4 Kilometer Stau und eine Wartezeit von etwa 30 Minuten vor dem Gotthardtunnel in Richtung Süden. Die Autobahneinfahrt Göschenen ist gesperrt. Zudem ein Hinweis für den Nuffenenpass. Aus Sicherheitsgründen bleibt dieser weiterhin gesperrt.
1978. In Deutschland ist Helmut Schmidt Bundeskanzler. In den USA Jimmy Carter Präsident. Im Vatikan kommt nach dem Tod von Paul VI. Und seinem Nachfolger, dem 33-Tage-Papst Johannes Paul I., mit Karol Wojtyla schon der dritte Papst im selben Jahr auf den Heiligen Stuhl und die Schweiz bekommt einen neuen Kanton. Mit einem wuchtigen Mehr von 82% Ja-Stimmen und Mehrheiten in allen Kantonen wurde an der Urne der Schaffung des 23. Kantons der Schweiz zugestimmt, des Jura auf Gebiet, das bis anhin zum Kanton Bern gehört hatte. Am Abend jenes 24. September 1978 standen darum unsere Abendinformationen ganz im Zeichen dieses historischen Ereignisses. Durch die Sendung führte der spätere Schweizer Botschafter in Amerika Alfred de Fago. Hören wir zurück.
Guten Abend. Die Schweiz der 23 Kantone ist Wirklichkeit geworden.
Citoyennes, citoyens, victoire! Ja! 22 cantons, dès aujourd'hui 23 cantons contre zéro.
François Lachat, der Präsident des Jurassischen Verfassungsrates, heute Abend vor dem Rathaus der neuen Kantonshauptstadt Delsberg. Danach, um 18 Uhr, die Kirchenglocken. Ein neuer Kanton ist entstanden. Zunächst ins Bundeshaus, wo heute Abend, das ist nach Abstimmungen nicht immer der Fall, wo heute Abend für einmal lauter glückliche Gesichter zu sehen waren. Ein Volksja aller Stände und von über 82% der Stimmenden ist ja wirklich, wirklich nicht alltäglich. Marco Ferber hat nun zunächst den Vorsteher des Justiz- und Polizeidepartementes, Bundesrat Kurt Furgler, im Bundeshausstudio. Bitte, Marco Ferber.
Herr Bundesrat Furgler, Bundespräsident Richard hat vorhin mit Bezug auf das Abstimmungsresultat von einem außerordentlich eindrücklichen Entscheid gesprochen. Haben Sie persönlich ein solches Resultat erwartet?
Ich habe ein positives Resultat erwartet, aber ich bin freudig überrascht von der Größe des Unterschiedes zwischen Ja und Nein.
Über 80% Ja-Stimmen. Wie interpretiert der Bundesrat diesen hohen Ja-Stimmen-Anteil?
Ich werte es als klares Bekenntnis zu unserem Föderalismus. Das Schweizer Volk hat diesem neuen Gliedstaat die eigene politische Substanz zuerkannt, um fortan als Kanton Freuden und Leiden der Eidgenossenschaft mitzutragen. Was mich besonders freut, es gibt keinen Graben zwischen Deutsch und Welsch. Es gibt keinen Graben zwischen den Konfessionen. Alle Kantone haben einmütig so entschieden. Das verpflichtet. Das verpflichtet auch den neuen Kanton.
Wozu?
Zur echten Teilhabe an dieser Eidgenossenschaft. Das heißt auch zu freund-nachbarlichen Beziehungen zum Partnerstaat Bern, aus dem er ja jetzt staatsrechtlich hervorgegangen ist.
Man hat diese Abstimmung oft zur Jahrhundertabstimmung hochstilisiert. Ich glaube, auch wenn man nicht so hoch hinaus will, eine besondere Bedeutung hat sie, eine besondere Bedeutung hat auch dieses Abstimmungsresultat. Sie haben einiges schon vorhin angetönt. Wo sehen Sie diese besondere Bedeutung staatspolitischer Art?
Unser Bundesstaat ist nun seit 130 Jahren unverändert gelebt worden. Und die Erstmaligkeit der Schaffung eines neuen Kantons beweist tatsächlich, dass es sich um einen historischen Tag handelt. Ich brauche dieses Wort sehr selten. Und wenn ich es überdenke, so kommt darin im Gegensatz zu allen Zentralstaaten die tiefe Verbundenheit der Schweizer zu ihren eigenen regionalen, kommunalen Verhältnissen zum Ausdruck. Jeder fühlt sich eben seiner Gemeinde, seinem nun Kanton gewordenen Gebiet verpflichtet. Da hat er auch den Überblick. Und ich werte das als besonders freudvoll, weil es zeigt, dass dieser Kleinstaat Schweiz, so sehr er den Traditionen verpflichtet ist, freiheitlicher Rechtsstaat mit sozialem Bekenntnis, das Gemeinwohl anzustreben, dass er die innere Kraft zu fruchtbarer Erneuerung nicht verloren hat.
Bundespräsident Richard hat vorhin an der Pressekonferenz auch die Nein-Stimmenden angesprochen. Es gebe immerhin rund 280.000 Nein-Stimmende. Viele Stimmbürger seien der Urne ferngeblieben. Es gelte nun, so Bundespräsident Richard, die Sorgen dieser Mitbürger zu respektieren. Woran denkt hier der Bundesrat? Sind es vor allem die Sorgen, die viele Bürger haben, dass es nun im Südjura weitergeht? Etwas, das man viel hören konnte.
Das ist sicher eine Sorge. Und ich habe darauf eigentlich schon Bezug genommen, als ich sagte, dass der neue Stand mit seiner Regierung, die noch zu wählen sein wird, seinem Parlament, freundnachbarliche Beziehungen zu allen Ständen, also vorab auch zum Nachbarstand Bern, unterhalten wird. Die eidgenössische Loyalität ist kein leeres Wort und der eidgenössische Friede, der kann nur gelebt werden, wenn man unter den Menschen, aber auch unter den Ständen gegenseitiges Vertrauen hegt und pflegt. Es muss aber auch daran gedacht werden, dass mancher, der Nein stimmte, eine innere Sorge verspürte, ob denn nun in Zukunft andere Gebiete auch auf einmal sich lostrennen könnten oder wollten von ihren Kantonen. Ich begreife eine solche Sorge. Ich habe in verschiedenen Konferenzen darüber mit Mitbürgern sprechen können. Nach meiner Auffassung kann man diese Sorge zerstreuen. Denn so wie ich die Geschichte deute, gibt es keinen vergleichbaren Fall, sodass also nicht einfach in naher Zukunft schon wieder damit gerechnet werden muss, irgendwo entstünde eine Lostrennung von einem bestimmten Kanton. Zusammenfassend, wenn jemand Nein zu einer Vorlage zum Ausdruck bringt, ist das immer sein gutes Recht. Er hat sich so entschieden. Ich bin aber überzeugt, dass diese gleichen Mitbürgerinnen und Mitbürger, nun weil sie auch Demokraten sind, diesen von der Mehrheit des Volkes so eindeutig getroffenen Entscheid ihrerseits respektieren und mithelfen, den neuen Kanton eben willkommen zu heißen, ihm den Start ins eidgenössische Leben zu erleichtern.
Herr Bundesrat Vogler, vielen Dank für dieses Gespräch und ich klebe gleich weiter an Urs Obrecht zur Zusammenfassung der Pressekonferenz von vorhin.
Glückliche Gesichter hier im Bundeshaus, wie Alfred de Fago schon bemerkte. Eine Spannung ist gewichen. Man spürt förmlich, dass der Bundesrat von einem Druck befreit ist. Vielleicht haben Sie das auch aus dem Interview heraushören können. Die Stimmung ist entsprechend gelöst. Blumen schmückten den Konferenztisch, von dem aus Bundespräsident Richard und die beiden Bundesräte Furgler und Chevala, die Jura-Delegation des Bundesrates, das Ereignis und das Abstimmungsergebnis kommentierten. Ein Schmuck, der sonst keine Pressekonferenzen nach Abstimmungen ziert. Der festliche Rahmen dieser Abstimmung sicher angemessen, war also gegeben. Ebenso angemessen war die Erklärung des Bundespräsidenten, der unter anderem wie folgt Stellung nahm.
Ich glaube aber, dass wir heute viele Gründe haben, stolz zu sein. Stolz darüber, dass unsere Demokratie in der Lage war, einen Konflikt, der uns alle lange Jahre beschäftigt und sehr oft auch bedrückt und belastet hat, beispielhaft zu lösen. Stolz auch darauf, dass in unserem Lande, das gelegentlich auch als ein konservatives Land bezeichnet wird, solche Veränderungen möglich sind, nachdem sich Bestehendes vorher 130 Jahre lang bewährt hatte.
Der Bundespräsident dankte dann auch dem Berner Volk, das den Weg zum neuen Kanton geebnet hatte. Er dankte dem Jurassischen Verfassungsrat für dessen Arbeit und nicht zuletzt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, die mit ihrem Entscheid diese historische Stunde ermöglicht haben. Diese Stunde kann dem ganzen Schweizer Volk neue Impulse geben, wie der Bundespräsident weiter meinte.
Nicht allein, meine Damen und Herren, der Ausgang dieses Urnenganges ist Anlass zur Freude. Von einem neuen Kanton aus können auch neue Impulse auf unser ganzes Land ausgehen. Und in diesem Sinne ist der junge Kanton Jura nicht nur eine Hoffnung für seine Bürger, er ist auch eine Hoffnung für die ganze Eidgenossenschaft.
Schließlich richtete der Bundespräsident seinen Willkommensgruß und seine Wünsche an das Volk des Kantons Jura.
Im Namen des Bundesrates und des Schweizer Volkes wünsche ich dem neuen Glied unserer Eidgenossenschaft, der Republik und dem Kanton Jura von Herzen alles Gute für unsere gemeinsame Zukunft.
Auch die Jura-Delegation der Berner Kantonsregierung hat sich im Bundeshaus zum Ausgang der Abstimmung geäußert. Regierungspräsident Kurt Wyss erklärte unter anderem:
Die Regierung des Kantons Bern nimmt mit Genugtuung davon Kenntnis, dass Volk und Stände der Gründung des Kantons Jura zugestimmt haben. Sie wünscht der Bevölkerung des neuen Gliedstaates unserer Eidgenossenschaft eine glückliche Zukunft. Die Berner Regierung möchte darauf hinweisen, dass die im Berner Jura aufgetretene Skepsis sich gegen jene Bewegungen richtet, welche sich weigern, die eindeutige Willenskundgebung für den Verbleib beim Kanton Bern anzuerkennen.
Soweit. Der Berner Regierungspräsident Kurt Meyer, bitte entschuldigen Sie die Namensverwechslung eingangs, in der Hitze des Gefechtes kann das passieren. Auch ein Vertreter der PTT-Generaldirektion war übrigens hier im Bundeshaus anwesend. Die PTT gedenkt nämlich bereits heute des historischen Ereignisses. Sie hat eine hübsche Sondermarke ausgegeben, die morgen an allen Postschaltern bezogen werden kann. Damit gebe ich zurück ins Studio.
Besten Dank, Urs Obricht. 82% Ja-Stimmen, dieses schweizerische Mittel ist beeindruckend und bei eidgenössischen Abstimmungen doch eher selten. Wie beurteilt nun ein Mann, der die Jura-Vorlage in der Öffentlichkeit entschieden bekämpft hat, dieses wuchtige Ja? Am Telefon Nationalrat Valentin Oehn, Präsident der Nationalen Aktion.
Ja, man darf natürlich nicht nur die 82% sehen, man muss auch feststellen, dass sich rund 60% der Stimmberechtigten überhaupt einer Stellungnahme enthalten haben. Das ist für mich im Moment vielleicht fast noch wesentlicher, weder das sehr hohe Ja. Man muss doch feststellen, dass offenbar viele nach dem Motto Ja sagen will ich nicht, Nein sagen darf ich nicht, also bleibe ich daheim gehandelt haben. Für mich ist das allerdings recht bedenklich, weil die Stimmabstinenten können sich natürlich nicht mit dem beurlauben vor den Folgen von dem Ja. Und mit dem Ja hat man nicht nur vordergründig dem Kanton zugestimmt, man hat auch mit dem noch ein paar andere Sachen akzeptiert. Ich erinnere da an die Standesinitiative, wo die verfassungsrechtliche Regelung für Neuaufteilungen von Kantonsgebieten ermöglichen. Also Destabilisierung, die innere, zu dem haben sie auch Ja gesagt. Sie haben die Anwendung von der Gewalt in der politischen Auseinandersetzung neu dort akzeptiert. Und es dürfte sich da in Zukunft niemand beklagen, wenn andere politische Gruppierungen nach dem Vorbild vom Rassemblement die Aufmerksamkeit vom Volk auf ihre Anliegen auch mit dieser Methode werden versuchen zu gewinnen. Und die ethnische Begründung von dieser Absplitterung ist halt jetzt auch akzeptiert. Und für den weiteren Kampf im Südjura lässt das zumindest einige Befürchtungen offen. Ich bin also kurz und gut nicht glücklich, dass es derart hohen Anteil von der Stimmberechtigten hat, die sich um eine Stellungnahme gedrückt haben.
Dass die Meinung und Stellungnahme von Nationalrat Valentin Oehn, der die Jura-Vorlage ja sehr entschieden bekämpft hat. Der neue Kanton ist also Wirklichkeit geworden, oder genau gesagt, wird Wirklichkeit werden. Denn streng genommen fehlt es noch an der sogenannten Erwahrung des Volksentscheides durch die zuständigen eidgenössischen Behörden. Vor allem fehlt im Jura selbst noch einiges, bis der junge Kanton wirklich selbstständig auf den Beinen steht. Ich habe jetzt neben mir im Studio unseren Westschweizer Korrespondenten Hans Lemmel. Hans Lemmel, wie sieht jetzt politisch und administrativ diese Aufbauarbeit im Jura konkret aus?
Ja, nach der Erwahrung des heutigen Abstimmungsergebnisses, wie Sie schon bemerkt haben, also in einem Monat wird das Büro des Verfassungsrates zur Übergangsregierung und der Rat selber zum provisorischen Parlament. Der Kanton Jura wird überhaupt nicht aus dem Nichts entstehen. Seit Monaten beschäftigen sich 14 Fachkommissionen und mehrere Arbeitsgruppen mit den Aufgaben des neuen eidgenössischen Standes. Auswärtige Experten, vor allem aus welschen Kantonen, wirken in diesen Kommissionen mit, unter ihnen ein ehemaliger Genfer Staatsrat und Finanzdirektor. Die Kommissionen und Gruppen haben schon eine Unsumme von Arbeit bewältigt, nicht zuletzt auf dem Gebiet der Gesetzgebung. Voraussichtlich werden die jurassischen Stimmbürger schon anfangs November über eine Reihe von Gesetzespaketen befinden, insbesondere über die politischen Rechte, denn die Wahl der 60 Mitglieder des kantonalen Parlaments und der erste Wahlgang für die 5 Regierungsräte sind bereits für den 19. November vorgesehen. Warum die Eile? Zum Teil, weil die Regierung die Beamten einsetzen muss. Vorher gilt es ja, die Bewerbungen zu prüfen. Überdies müssen die Kandidaten über eine Kündigungsfrist verfügen, um sich von anderen Posten frei zu machen. Für die bisherigen bernischen Beamten könnte der Übertritt allerdings wohl fristlos erfolgen. Es wird trotzdem kaum möglich sein, die ganze kantonale Verwaltung schon bis am 1. Januar 1979 lückenlos aufzubauen. Die wichtigsten Verwaltungszweige werden also schrittweise in der Reihenfolge ihrer Dringlichkeit einzurichten sein. Nach der heutigen überwältigend klaren Zustimmung von Volk und Ständen darf nun der Kanton Jura mit der Hilfe einer Reihe von anderen Kantonen rechnen, um seine Anfangsschwierigkeiten zu überwinden. Wie aber werden Kantonsparlament und Regierung politisch aussehen? Wahrscheinlich doch ähnlich wie der Verfassungsrat, in dem die CVP die stärkste Fraktion ist, gefolgt von den Liberalfreisinnigen, den Sozialisten, den unabhängigen Christlichsozialen, der Schweizerischen Volkspartei und den Reformfreisinnigen. Keine Partei hat die absolute Mehrheit, ob schon Mitglieder der meisten Parteien noch dem Rassemblement Jurassien angehören, wird diese Volksbewegung im neuen Parlament so wenig den Ton angeben wie im Verfassungsrat. Die politischen Parteien führen in immer stärkerem Maß ihr Eigenleben. Sie lassen das Rassemblement nicht als eine Art neben- oder übergeordnete Volksvertretung wirken. Schon im Verfassungsrat wird häufig mit wechselndem Mehr abgestimmt und nur ausnahmsweise konnten die Mitglieder des Rassemblement, die ja im Rat die Mehrheit bilden, eine Abstimmung als Block beeinflussen. Das wird in Zukunft noch weniger möglich sein, denn der Aufbau des Kantons wird die Parteien voll in Anspruch nehmen, und zwar im Sinn ihrer politischen, gesellschaftlichen Haltung, die sie sehr klar zu vertreten wissen.
Besten Dank, Hans Lemmel. Sie werden das Entstehen des neuen Kantons ja in der Praxis für uns weiterverfolgen. Jetzt zu einem Kommentar, der das heutige Abstimmungsergebnis geschichtlich zu werden versucht, zu einem Kommentar des Historikers Professor Jean-Rodolphe von Salis.
Ein langer, mühsamer politischer Prozess hat heute zu der Aufnahme des Kantons Jura in den Bund der Eidgenossen geführt. Die Widerstände, auf die der Wunsch der Jurassier nach Trennung vom Kanton Bern in der Schweiz stieß, waren groß. Das war eigentlich merkwürdig, denn unser Bundesstaat beruht doch auf der Anerkennung des demokratisch ausgedrückten Willens seiner Glieder. Der Föderalismus ist das staatspolitische Lebensgesetz der Schweiz. Aber es kam zum ersten Mal seit 175 Jahren, als sich 6 neue Kantone konstituierten und als selbstständige Glieder dem neuen Bunde beitraten, vor, dass eine Region verlangte, einen eigenen Kanton zu bilden. Der Jura war 1815 als Kompensationsobjekt vom Wiener Kongress dem Kanton Bern geschenkt worden, um ihn für den Verlust des Aargaus zu entschädigen. Das ehemalige Fürstbistum Basel, das zwischendurch als Departement zur Französischen Republik gehörte, war zum Spielball der Machtpolitik geworden. Der Kanton Bern tat sich immer schwer mit den Jurassiern, die mit ihrem Schicksal nicht zufrieden waren. Denn wenn auch der Separatismus als politisch organisierte Bewegung erst vor 30 Jahren entstanden ist, so war doch das Verhältnis zwischen den Bernern und den Jurassiern oft und schwer gestört. Das Problem war aber kompliziert, weil zweifellos zwischen dem Norden und dem Süden des Berner Juras konfessionelle und parteipolitische Gegensätze bestanden. Im Süden waren auch die Einwanderer aus dem Kanton Bern und anderen deutschschweizerischen Kantonen viel zahlreicher als im Norden dieses Landesteils. Der Wille zur Trennung vom Kanton Bern war daher wohl in den drei nördlichen Amtsbezirken sehr verbreitet, während er nur ein knappes Drittel der Bewohner des Südjuras erfasst hatte. Heute ging die letzte Etappe der Konstituierung des Juras als schweizerischer Kanton dank einem erfreulichen Stimmenmehr zu Ende. Es kann bedauert werden, dass das jurassische Volk, das von der Berner Kantonsverfassung seit 1950 anerkannt war, sich politisch nicht einigen konnte. Aber die Abstimmungsresultate von 1974 sprechen eine deutliche Sprache. In den drei südlichen Amtsbezirken traten weniger als 30% der Stimmenden für den Anschluss an den neuen Kanton Jura ein, während in den drei nördlichen Amtsbezirken der Schaffung des neuen Kantons mit überwältigenden Mehrheiten zugestimmt wurde. Der Süden bleibt daher als eine sprachliche und kulturelle Minderheit beim Kanton Bern. Heute wollen wir uns von der Last eines Gewichtes befreit, das auf unserem Staatswesen lastete, darüber freuen, dass der Streit um die Anerkennung des Juras als 23. Kanton der Eidgenossenschaft ein Ende nahm. Auf längere Frist gesehen können wir allerdings nicht wissen, ob der neue Kanton vielleicht auf die heranwachsende Generation im Südjura eine Anziehungskraft ausüben wird.
Der 23. Kanton der Schweiz. Sie hörten einen Kommentar des Historikers Professor Jean-Rodolphe von Salis Solio.
Wendepunkte. Das war die Abendinformationssendung vom 24. September 1978, dem Tag, als Volk und Stände Ja sagten zum Kanton Jura. Wendepunkte, unsere Rendezvous-Sommerreihe geht morgen weiter. Dann 1983, als die Schweizer Uhrenindustrie anders zu ticken begann, die Erfindung der Swatch. Für die Sendung heute verantwortlich Mark Livingston, zuständig für die Nachrichten Andrea Abbühl. Am Mikrofon war Gurdin Vinzenz.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.